Wir sind ja im Gesundheitswesen also in einer Aufholjagd. Deutschland hat erhebliche Defizite.
It's an unbelievably complex subject. Nobody knew that healthcare could be so complicated.
Willkommen zum Arztgespräch, dem Podcast über Medizin und Gesundheitspolitik. Mein Name ist Christian Köhler und ich bin Facharzt für Allgemeinmedizin und Hausarzt in einer Praxis in Wiesbaden.
Schönen guten Tag, mein Name ist Christian Sommerbrot, hier im Podcast Einfach Tino und ebenfalls niedergelassener Hausarzt in einer Gemeinschaftspraxis in Wiesbaden.
Und ich bin Marc Hanefeld, Hausarzt in einer Einzelpraxis in Bremerförde in Niedersachsen.
Und unser Thema heute ist das HEPI-Projekt. Das sind das neue Wege für die hausärztliche Versorgung. Ja, normalerweise bin ich ja hier als Hausarzt und bin auch so Moderator dieses Podcasts ja ganz gut vorbereitet und habe einen guten Überblick über das Thema, über das wir heute sprechen. Aber das ist heute tatsächlich mal anders, weil ich habe es jetzt einfach schlicht und ergreifend nicht geschafft, mich so intensiv mit dem Thema auseinanderzusetzen, wie ich das eigentlich ganz gern getan hätte und normalerweise auch tue. War halt im Praxisalltag bei mir jetzt ein bisschen viel los in den letzten Tagen. Und deshalb wird die Folge heute vielleicht mal ein bisschen anders als sonst. Heute habe ich nicht so das Vorwissen, sondern bin hier so eher so der typische, so der Average Joe Hausarzt, der sich einfach mal ein neues Projekt erklären lässt. Und zum Glück haben wir ja heute einen Experten hier zu Gast, der ja immer hier ist, nämlich Tino, der als Vorsitzender des Hausärztinnen- und Hausärzteverbandes uns über das HEPI-Projekt sehr viel erzählen kann. Deshalb stelle ich heute so die Fragen, die sich wahrscheinlich viele Kolleginnen und Kollegen auch stellen würden. Und deshalb fangen wir direkt an. Hallo Marc, hallo Tino.
Ja, moin.
Hallo Christian. Das ist eigentlich eine ganz gute Kombination, weil du, Christian, vertrittst bei diesem Spiel jetzt die Gemeinschaftspraxen, die sich fragen, macht das für mich Sinn, HEPI zu werden? Soll ich das? Und der Marc steht hier stellvertretend für die Einzelpraxis, die sich auch die Frage stellt, oh Gott, HEPI, noch eine Struktur, schaffe ich das überhaupt? Kann ich das in meinen Praxiswahnsinn integrieren? Und soweit ist das eine ganz gute Kombination. Und wir können da so ein klassisches Beratungsszenario machen, dass ihr zwei einen Beratungstermin beim Hausärzteverband habt. Und wir, beziehungsweise ich, versuche euch zu beraten, ob dieses Konzept für euch ein sinnvolles Konzept ist oder nicht.
Also kurz HEPI, das steht für Hausärztliches Primärversorgungszentrum Patientenversorgung interprofessionell. Ja, das sagt einem jetzt nicht so viel. Das wurde, habe ich jetzt einfach mir ergoogelt, vom Hausärztinnen- und Hausärzteverband in Kooperation mit der Universität Heidelberg entwickelt, um Hausarztpraxen zu entlasten. Deshalb frage ich dich jetzt mal, Tino, ganz konkret, was genau ist denn das jetzt eigentlich und warum sollte mich das als Hausarzt oder als Hausärztin denn interessieren?
Wir haben immer so eine Vorstellung, dass unsere Praxen zeitlose Gebilde sind. Das sind sie aber gar nicht. Und die Praxen haben eigentlich eine sehr lebhafte Weiterentwicklung in den letzten Jahrzehnten gehabt. Und als Beispiel den Beruf einer Arzthelferin. Die Tatsache, dass ein Arzt in seiner Praxis noch zusätzlich jemand dabei hat, den gibt es eigentlich erst nach Ende des Zweiten Weltkriegs. Das entstand in den 50er Jahren. Wurde dann Arzthelferin genannt, hat in den 60er Jahren sogar einen Berufsstatus bekommen mit zweijähriger Ausbildung. Und in den 80er Jahren wurde es dann eine dreijährige Ausbildung. Man hat den Beruf aufgewertet und 2006 erst, das ist noch gar nicht so lange her, dann eine weitere Berufsqualifikation und der Titel medizinische Fachangestellte. Und parallel 2008, 2009 sind dann auch schon die ersten Weiterentwicklungen rausgekommen. Die Versorgungsassistentin in der Hausarztmedizin, Vera, oder nichtärztliche Praxisassistentin, NEPA, also weitere Qualifizierungsschritte. Und das zeigt eigentlich, dass die Praxen von dem ursprünglichen Arzt, der allein in seiner Praxis war, sich immer professionalisierteres Personal in die Praxis holt, was ihn eben entsprechend immer professioneller unterstützt. Und Happy könnte man hier als nächste Stufe bezeichnen, bei der eben jetzt zusätzlich sogenannte akademisierte Gesundheitsbesuche mit reinkommen, wie zum Beispiel ein Physician Assistant oder eine akademisierte Vera, die sogenannte Primary Care Managerin.
Also ist das so ein bisschen so eine Reaktion auf das, was wir hier im Thema schon, was wir hier im Podcast schon sehr oft als Thema hatten, nämlich der demografische Wandel, der dazu führt, dass wir mehr Patientinnen und Patienten behandeln müssen, weil durch die durch das Älterwerden der Gesellschaft einfach mehr Menschen auch in die vulnerable, gesundheitlich vulnerable Bevölkerungsgruppe quasi hineinaltern und dann einfach einen höheren Behandlungsbedarf haben und gleichzeitig natürlich auch Kolleginnen und Kollegen in den nächsten Jahren das Rentenalter erreichen und dann für die Versorgung nicht mehr zur Verfügung stehen. Also es werden weniger Menschen, die versorgen, und das werden mehr Menschen, die Versorgung beanspruchen. Das haben wir ja hier im Podcast auch schon oft als Thema gehabt. Ja,
da will ich aber gleich einschreiten. Das ist nur ein Aspekt. Und das ist häufig ein Aspekt, auf den es reduziert wird. Also es wird im Grunde genommen mit Mangel erklärt. Im Sinne von, wir haben nicht mehr so viel Personal, wir haben nicht mehr so viele Ärzte, wir haben mehr Patienten. Und aus dieser Mangelsituation schaffen wir jetzt neue Gebilde, mit denen wir diesen Mangel abarbeiten können. Aber das ist nicht alleine eine Reaktion darauf. Das ist sicherlich ein Antrieb, das jetzt zu beschleunigen. Aber der wesentliche Faktor ist diese Tendenz, die wir seit im Grunde genommen den 50er Jahren in der hausärztlichen Praxis erleben, eine zunehmende Professionalisierung. Und diese Professionalisierung betrifft nicht nur die Ärzte. Auch wir sind ja vom praktischen Arzt zum Facharzt für Allgemeinmedizin gewandelt. Und mittlerweile sammeln auch die Fachärzte für Allgemeinmedizin immer mehr Zusatztitel und spezialisieren sich dann doch noch mal weiter. Und genauso haben wir das auch bei unserem Personal. Eine immer stärkere Qualifizierung und Fokussierung in der Patientenversorgung. Und wir müssen nicht mehr alles alleine machen. Das ist eigentlich der wesentliche Punkt.
Das ist also kein komplett neues Versorgungssystem, sondern eher eine Weiterentwicklung bestehender Praxisstrukturen und auch bestehender Ausbildungsstrukturen.
Genau, genau. Also klassischerweise haben wir diese Diskussion bei der Vera gehabt, als die Anfang 2010 so richtig in die Versorgungslandschaft gekommen ist, und die NEPA. Da haben viele Praxen, Einzelpraxen, so wie der Marc jetzt, gesagt, naja, so ein teures Personal kann ich mir gar nicht leisten. Und Marc, wie sieht deine Position heute als Einzelpraxis zur NEPA und Vera aus?
Ja, also man muss sagen, es heißt ja immer Arzt-Patienten-Kontakt, um mal damit einzusteigen. Und ich glaube, das hatten wir hier schon ein paar Mal angesprochen oder zumindest angedeutet. Das ist überhaupt nicht mehr zeitgemäß. Wir können nicht alles selber schaffen und man will auch nicht alle Kleinigkeiten selber entscheiden, sondern ich glaube, da ist man im ärztlichen Bereich eher so für, ich sag mal, das große Ganze zuständig, nicht für die einzelnen Entscheidungen. Und es gibt ja auch schon, kommen wir bestimmt gleich zu, Projekte, die das machen und auch Kollegen, die das sehr intensiv machen. Und auch bei mir ist das so, wir haben eine MFA-Sprechstunde, die organisieren das selbst, die entscheiden auch selbst, wie lange sie für die Dinge brauchen und was dort gemacht wird und wann sie mich dazu holen. Und ich glaube, die Zukunft ist wahrscheinlich dann eher, dass die Leute eher auch mit ihrer Hypertonie oder sonst wie den chronischen Erkrankungen mit der MFA sprechen und dass dann noch ein ärztlicher Input zusätzlich kommt. So stelle ich es mir auch vor. So ein bisschen arbeite ich schon so, wenn auch bis jetzt ohne Physician Assistant oder ähnliches. Das haben wir noch nicht ausgebildet. Die haben alle Zusatzspezialisierungen, meine Leute, aber das halt auch noch nicht. Aber ich denke, man kann damit sehr gut arbeiten und sich sehr gut organisieren.
Wo du das jetzt gerade sagst, ich muss gerade denken an unsere letzte Podcast-Folge über die Hitze, wo du erzählt hast, dass du an dem Dienstag, an dem es so furchtbar heiß war, zwar eine schön klimatisierte Praxis hast mit irgendwie 21 Grad, aber du selber den ganzen Tag nicht in der Praxis warst, sondern einen halben Tag, weil du mit deinem E-Bike auf Hausbesuch unterwegs warst.
Ja, stimmt.
Da habe ich mich im Nachhinein auch gefragt, wie ist denn dann jetzt dein Laden organisiert? Du bist nicht in der Gemeinschaftspraxis, du bist der einzige Arzt da und du bist dann einen halben Tag oder einen ganzen Tag nicht da?
So ist es, genau. Also ich bin natürlich immer erreichbar, das ist ja gefordert auch, aber die machen im Prinzip alles selbst. Also die machen ihre DMPs, die machen ihre Verbände, die machen Blutabnahmen, die machen Impfungen und die machen natürlich keine Sachen, die mich erfordern. Es gibt ja komplizierte Wunden, wo ich noch mit drauf schauen muss oder wo man mit mir was absprechen möchte oder sonstige Dinge. Die haben aber auch schon mal Patienten auch einfach zurückbehalten und gesagt, so, sie warten jetzt hier, bis der Doc wieder da ist.
Warten, bis der Arzt kommt.
Ja. Genau. Und wobei ich, glaube ich, dann noch schlechter entscheidungsfähig war, als ich zurückkam. Ich erinnere mich an den Dienstag. Das war tatsächlich nicht so klug von mir, das so zu machen, aber da habe ich auch unterschätzt.
Ja, aber Marc, genau das, was du erzählst, ist ja eine Praxis, die interessanterweise ganz kontrovers diskutiert wird seit Jahren und heute lustigerweise immer noch. Also viele Ärzte wehren sich gegen eine Weiterqualifizierung mit dem Argument, dies und das muss ich als Arzt machen. Und parallel dazu haben wir dann jüngere aufgeschlossene Ärzte, die sagen, nee, wieso muss ich nicht selbst machen? Gut qualifiziertes Personal kann das eben entsprechend auch. Und das, worüber wir hier reden, ist das, was sich Delegation nennt. Also ich als Arzt delegiere bestimmte Tätigkeiten an medizinisches Fachpersonal. Und die Liste der delegationsfähigen Leistungen, also das, was ich offiziell delegieren darf, die gibt es bei der Bundesärztekammer. Und dem gegenüber steht die sogenannte Substitution. Das wäre dann zum Beispiel die Befähigung von medizinischem Personal, bestimmte Leistungen in eigenem Ermessen zu erbringen, ohne mit einem Arzt Rücksprache zu halten, ohne von ihm beauftragt zu sein. Das ist ein Konzept, das interessanterweise auch schon lange diskutiert wird. Der gemeinsame Bundesausschuss hat 2011 eine Richtlinie zur Substitution von Leistungen rausgebracht. Da sind zum Beispiel gerade die DMP-Leistungen, weil aber sich die Weiterqualifikation dieses Personals seit in den letzten 15 Jahren nicht realisiert hat, also hat keine Institution geschafft, vernünftige Ausbildungskonzepte zu erstellen und Verträge mit den Krankenkassen abzuschließen, liegt tatsächlich die Zukunft in der Delegation und dem Ausbau unseres Personals. Im Moment kannst du noch gar keinen Physician Assistant formal anstellen, weil die Bundesärztekammer noch gar nicht die Hintergründe organisiert hat und es auch noch gar keine richtigen Rahmenverhandlungen gibt, wie das durch die Kasse finanziert wird. Aber das ist genau das, was jetzt entsteht. Wir reden mit Happy über ein Konzept, das es erst seit 2024 gibt. Also die Machbarkeitsstudie wurde letztes Jahr im Sommer beendet. Positiv, es wurde gezeigt, dass alle Praxisformen von der Einzelpraxis bis zur Großpraxis von diesen Konzeptstrukturen profitieren. Und der Hausärzteband hat das sehr schnell übernommen, Baden-Württemberg zuerst, dann Bayern und Rheinland-Pfalz. Und vom Bundesverband her ist das auf jeden Fall eine Struktur und eine Weiterqualifizierung des gesamten Personals, das wir auf jeden Fall befürworten, weil es eben nicht nur Ausdruck einer Mangelversorgung ist, wie Christian das jetzt mit der demografischen Entwicklung angesprochen hat, sondern auch vor allen Dingen einer Professionalisierung von unserem Personal, aber auch von uns selber.
Ich habe, mir ist dazu was aufgefallen, weil ich neulich mit der Sprecherin vom Berufsverband der medizinischen Heilberufe gesprochen habe. Auf der Verabschiedung oder Freisprechung heißt das ja, unserer diesjährigen MFAs. Und die hat mich auf Folgendes aufmerksam gemacht, was dann politisch für uns sehr, sehr spannend ist. Und zwar gibt es ja das Krankenhausversorgungsverbesserungsgesetz. Ne? Diese Gesetzesnamen sind ja so, dass man mittlerweile als Asthmatiker oder so die gar nicht mehr ohne zwischenzuatmen aussprechen kann. Aber ist es ja so, dass die MFAs jetzt regulär im Krankenhaus auch arbeiten können. Und das führt dazu, dass die Krankenhäuser auch massiv MFAs akquirieren und auch mehr Geld bezahlen können und so weiter. Und da kommen wir wieder zu etwas, was wir schon ein paar Mal auch besprochen hatten, dass unser Bereich dann doch eher mau finanziert ist, gerade im hausärztlichen Bereich. Und wir müssen dann ja auch darüber sprechen, dass solche Fachkräfte natürlich auch eigentlich wie jetzt schon unsere MFAs für die Arbeit, die sie dann tun, auch besser bezahlt werden müssen. Und das heißt, da kommen dann ja doch Schwierigkeiten auf uns zu, unter den jetzigen Bedingungen Fachpersonal zu rekrutieren. Bevölkerungsentwicklung und eben auch Fachkräftemangel allgemein. Und da würde mich mal interessieren, ob wir da tatsächlich auch eine Abbildung haben, also in den Verhandlungen dazu. Und wie sich das in den Testregionen auch gestaltet und was die Kostenträger dazu sagen. Tino, was weißt du dazu?
Okay, ich sehe gerade, der Christian drängelt auch schon. Dann sammle ich erstmal Fragen. Ich behalte mir deine, Mark. Christian, jetzt du.
Auf die Finanzierung würde ich etwas später noch ansprechen wollen, weil was mich jetzt mal mehr interessieren würde, ist, wenn ich da jetzt, also du hast ja gesagt, es gibt jetzt Pilot- und Modellprojekte schon in einzelnen Bundesländern, wenn ich da jetzt als Praxis mitmachen möchte, was muss ich da tun konkret? Also und was würde sich jetzt in meinem Praxisalltag konkret verändern? Brauche ich neues Personal? Welche Personen brauche ich zusätzlich im Team? Also wie gehe ich da vor, wenn ich sage, okay, ich möchte jetzt meine Praxis auch zur Happy Praxis machen?
Das ist doch ganz gut. Da beantworten wir erst Christians Marx theoretische Frage für das Krankenhausversorgungsverbesserungsgesetz. Dann kommen wir zu deiner Frage, was brauche ich für Happy? Und dann reden wir über die Finanzierung.
Ja, sehr gut.
Legen wir los. Krankenhausversorgungsverbesserungsgesetz kommt ja noch. Das war ja eins der Gesetze, die unter Lauterbach nicht richtig umgesetzt worden sind. Die Krankenhausreform stockt noch. Es werden jetzt im Moment die Versorgungsbereiche definiert, die zukünftig bezahlt werden. Aber was dann auch eventuell zu einem Umbau der Kliniken führen wird. Das hat die Nina Wagen schon angekündigt, soll nachgebessert werden, weil das doch ein sehr radikaler Eingriff in die Krankenhäuser ist. Aber der Marc hat recht, die Krankenhäuser sollen stärker an der ambulanten Therapie beteiligt werden. Jetzt muss man sagen, dass der Gesetzgeber immer noch glaubt, dass die Krankenhäuser ambulante Therapie umsetzen können. Und da muss man, das haben wir schon ganz häufig getan, immer die Fallzahlen zitieren. Die Krankenhäuser haben zarte 16,8 Millionen Behandlungsfälle. Die Niedergelassenen haben etwas mehr als 720 Millionen Behandlungsfälle. Das heißt mit anderen Worten, es wird sehr fraglich sein und der Politik wird das sehr schnell auffallen, dass sie, wenn sie den Krankenhäusern die Möglichkeit zur Besserbezahlung des Personals bieten, sie auch eine viel teurere Versorgung einkaufen. Und das mag jetzt sein, dass das in dieser Umbruchstimmung gerade im Moment tatsächlich etwas hakelt, aber unterm Strich muss man sagen, gibt es im Moment, habe ich von keinem politischen Entscheidungsträger die Vorstellung vernommen, dass tatsächlich die Kliniken die ambulante Versorgung übernehmen sollen. Die Politik hat nur wahnsinnige Angst davor, dass die ambulante Versorgung scheitert oder nicht mehr flächendeckend zur Verfügung steht und wollen auf jeden Fall irgendein Alternativmodell anbieten. Das ist der ganz einfache Hintergrund. Und wir sehen das eben, dass in einigen Regionen, Landstrichen bereits schon Ärztemangel, Fachärzte, aber auch Hausärztemangel da ist. Und das ist im Grunde genommen diese Reaktion.
Meinst du also, dass das Happy-Projekt auch ein bisschen eher was für unterversorgte Gebiete dann ist? Oder ist das jetzt auch für städtischen Raum
durchaus? Das ist auch für städtische. Das ist tatsächlich, also wir kommen immer, das ist immer blöd, wenn man mit solchen Versorgungskonzepten ankommt, wo auch ein gesellschaftlicher Umbruch ist, weil man dann ganz schnell der Versuchung erliegt, dass man das neue Projekt nur unter diesem Stern der Versorgungssituation sieht. Aber hier geht es tatsächlich um eine Professionalisierung. Und da sind wir eben im nächsten Schritt. Es geht vor allen Dingen darum, dass wir mit nicht ärztlichem Personal, dass wir nicht ärztliches Personal, akademisiertes Personal haben. Dazu könnten wir zum Beispiel eine Vera in ein Studium zur Primary Care Managerin schicken. Das findet berufsbegleitend statt, wird über den Hausärzteverband organisiert. Und das wäre so ein erster Schritt, dass man sagt, okay, ich möchte das machen. Im Moment gibt es weder Physician Assistant noch Primary Care Manager wirklich in großer Zahl auf dem Markt. Also wir reden hier von, bei den Primary Care Managern sind im Moment wenige hundert und bei den Physician Assistant vielleicht ein paar tausend, aber auch das ist noch nicht wirklich so eine große Zahl. Vor allen Dingen sind die Physician Assistant schwerpunktmäßig im Krankenhaus ausgebildet und sind noch gar nicht vorbereitet für die ambulante Medizin. Ja, gerade hausärztliche Praxis.
Ja, komme ich jetzt mal zurück auf meine Frage von vorhin, wenn ich jetzt sage, okay, ich bin jetzt hier, wissen wir alle, in der Gemeinschaftspraxis in Wiesbaden, in Hessen und ich möchte jetzt meine Praxis zur Happy Praxis machen. Wie gehe ich da vor?
Also da würde ich als allererstes mal den Vorsitzenden vom Hausärztinnen- und Hausärzteverband Hessen treten oder anschreiben.
Den kennt ja keiner.
Komischer Kauz. Es gibt zwei Faktoren für solche Pilotprojekte, die wichtig sind. Das ist einmal die Zusammenarbeit mit einem Kostenträger und die Zusammenarbeit mit dem Ministerium. Die Zusammenarbeit mit dem Ministerium Hessen ist eigentlich relativ unkompliziert. Die Zusammenarbeit mit den Kostenträgern ist im Moment relativ kompliziert. Hessen befindet sich gerade im Moment in Honorarverhandlungen. Und solange die dauern, können wir nicht noch irgendwelche Projekte parallel machen. Also da will man immer eins nach dem anderen machen. Und insoweit ist Hessen, also sonst hätte ich mich tatsächlich viel, viel früher gemeldet. Die Barbara Römer ist ja die Vorsitzende in Rheinland-Pfalz. Und wir machen relativ viel zusammen. Und die Barbara Römer hat gesagt, sie macht das. Und ich wollte mich anhängen, aber ich habe halt im Moment nicht die Gesprächssituation. Insoweit ist das also jetzt etwas, was schwerpunktmäßig für Kollegen in Bayern und Rheinland-Pfalz möglich ist. Da sind aber meines Wissens nach die für die Pilotpraxen bereits schon die Rekrutierungen gelaufen. Aber fragen lohnt immer, ob man nicht noch rein könnte. Und in Baden-Württemberg ist es bereits schon abgeschlossen und die haben bereits schon eine Honorarverhandlung erwirkt. Jetzt die erste zarte, die aber natürlich nicht ausreicht. Da müssen jetzt weitere Honorarverhandlungen folgen.
Das heißt also konkret, im Moment kann man sich mit dem Thema beschäftigen. Man kann so ein bisschen Prozesse durchdenken, kann sich überlegen, wer kommt in meiner Praxis denn jetzt in Frage für solche Weiterbildungen? Wie könnte ich mich also strukturell aufstellen, um einfach daran teilzunehmen? Was ist mit der Technik? Ich habe auch gelesen in meiner kurzen Recherche darüber, dass also der Einsatz von KI, Telefonassistenz, Videosprechstunde, Online-Terminierung, Self-Check-In-Terminals, das waren alles so Buzzwords, die da gefallen sind im Zusammenhang mit dieser Happy-Praxis, mit diesem Happy-Projekt. Muss ich mich da anders aufstellen? Ist das zwingend Vorgabe?
Also klar ist natürlich auch eine modernere Praxisausstattung gewünscht. Ich würde mal anders rangehen. Also wenn jemand in seiner Praxis zufrieden ist und seine Praxisstruktur gut im Griff hat, dann wäre das tatsächlich ein Punkt, wo ich sage, diese Modellgeschichte würde ich erstmal beobachten. Die Kollegen, die jetzt sagen, wow, da ist was Innovatives, was Neues, ich möchte mit an der Speerspitze der Innovation sein, was ich total begrüße und ich finde das tatsächlich auch sehr gut, dass es solche Kollegen gibt, weil die uns doch Wege bereiten, dann bitte gerne melden. Wenn ich so einen größeren Pool an Ärzten habe und jetzt zu deiner Frage, ich habe schon zwei, drei Praxisstrukturen, die tatsächlich bei mir angefragt haben und gesagt haben, Mensch, wir können uns das vorstellen. Und wenn man da natürlich mehr hat, dann kann man natürlich auch stärker in Richtung Ministerium auftreten und sagen, Mensch, ich habe hier schon Kollegen, die das auch entsprechend leben wollen. Es bleibt dann immer noch die Frage der Kostenträger. Und man muss eben sagen, natürlich muss das Ganze vernünftig gegenfinanziert werden. Wenn ich jetzt auf einmal eine Mitarbeiterin habe, die 2.000 Euro mehr kostet als vorher, 1.000 oder 2.000 Euro, dann muss das ja auch vernünftig gegenfinanziert werden. Und dass man jetzt glaubt, dass man mit dieser Kraft so viel Patienten plötzlich mehr versorgt. Das ist ja auch unrealistisch. Also es geht natürlich schon darum, dass wir mehr Patienten versorgen, dass wir professioneller versorgen. Aber dass man jetzt, sagen wir mal, aus einer 1.000-Scheine-Praxis mit so einem Konstrukt eine 2.000-Scheine-Praxis macht, das ist natürlich ein im Moment noch etwas illusorischer Ansatz. Ob das möglich ist oder nicht, werden wir sicherlich in der Zukunft sehen.
Aber es klingt ja schon mal sehr spannend. Marc, kannst du dir vorstellen, dich da in diese Richtung aufzustellen?
Definitiv. Theoretisch ja, praktisch ist natürlich auch immer eine finanzielle Sache, ne, für eine Einzelpraxis, das haben wir jetzt auch schon mehrfach gesagt alle. Letztlich gibt es schon Elemente, wie ich schon so arbeite, außer dass ich die entsprechenden Fachpersonen nicht habe. Man müsste wirklich mal schauen, ob man da noch weitermachen kann an dieser Stelle. Ich meine, in Niedersachsen ist das Thema noch nicht so groß, das ist ja tatsächlich eher in den Testregionen, aber ich kenne eine Praxis in im Emsland, die das schon tut. Ich weiß gar nicht, ob die offiziell zum Happy-Netzwerk gehört, aber der Kollege arbeitet ebenfalls auch so mit Universitäten zusammen und lässt sich dann immer beraten, dass die auch hochwertige Inputs geben. Definitiv haben wir ja auch schon mehrfach gesagt, hier alle, dass wir alle auch Elektronisierung mögen, also digitale Rezeption, Telefonassistent, Online-Videosprechstunde und so weiter, habe ich ja alles schon und ja, eine möglichst perfekte Organisation, damit wir Stress aus unserem Alltag rauskriegen und dem, was an Anforderungen auf uns zukommt, gut gerecht werden können, was ja auch beinhaltet, wer darf was. Und auch, das hattest du gerade gesagt, Tino, dass viele oder dass manche Kollegen vielleicht auch diesen Arztvorbehalt auch noch sehr, sehr stark vor sich hertragen oder fokussieren. So bin ich gar nicht gestrickt, war ich auch noch nie, auch von meinem Werdegang her. Aber ich denke, das macht ja eigentlich sogar Spaß. Die Frage ist ja immer, kann man sich leisten, die Leute so auszubilden? Und nachher gehen die vielleicht weg oder sowas. Aber ich glaube, es ist umgekehrt so. Wir können uns nicht leisten, die Leute nicht auszubilden und weiter zu qualifizieren, aus verschiedenen Gründen.
Kennst du diesen lustigen Witz, Marc? Stell dir vor, du bildest jemanden aus und verlässt die Praxis. Und da antwortet man drauf, stell dir vor, du bildest nicht aus und er bleibt.
Ja, genau.
Aber ich muss sagen, wenn wir das jetzt mal in Relation setzen zu dem, was wir jetzt strukturell in den nächsten Monaten erwarten können, nämlich konkret die Entbudgetierung, dann ist das ja wirklich für Praxen, die in der Lage sind, sich strukturell so zu modifizieren und auch mehr Patienten dann zu behandeln, natürlich hochattraktiv. Weil wenn die Entbudgetierung kommt im Oktober, wir haben da ja gerade auch erst eine Podcast-Folge zu gemacht und dann wirklich die Neuaufnahme von Patienten gut vergütet wird und wir da keiner Budgetierung mehr unterliegen, dann ist natürlich die Entbudgetierung in Kombination mit einer Umstrukturierung Richtung Happy-Projekt wirklich etwas, wo wir als Hausärzte auch finanziell durchaus profitieren können, wo wir auch viel mehr Patienten behandeln können, wenn wir in der Lage sind, das von der Praxisinfrastruktur her auch umzusetzen, dann kann das wirklich eine sehr attraktive Geschichte werden. Ne?
Ja, und das hat der Kollege aus dem Emsland, den ich gerade angesprochen habe, der war auf einer Veranstaltung interessanterweise mit einem unserer letzten Podcast-Gäste mit Talkshow, so weit sind wir noch gar nicht. Ne? Nicht, dass unsere Pläne hier öffentlich werden. Mit Christian Karajanidis hat der eine Veranstaltung gemacht und hatte das vorgestellt. Und der sagte das nämlich genau auch, dass er im Moment reinbuttert finanziell, aber davon profitieren wird, definitiv.
Also wir haben in Hessen im Moment zwei Praxen, die ich kenne, die auch schon sehr komplexe, drei Praxen sind, sehr komplexe Strukturen haben. Und Kooperationen mit Pflegedienst, mit Apotheken, mit so Heimversorgungsverträge, die akademisiertes Personal setzen, die Videosprechstunden in den Altenheimen anbieten. Also eine große Leistung, die sind meiner Meinung nach auch schon längst happy, heißt nur noch nicht so. Wie immer in der Medizin geht das nicht schnell. Also wenn ich mir überlege, die Vera ist 2008, 2009 in die Praxen gekommen und so richtig Fuß gefasst hat, das eigentlich erst Ende der 10er Jahre. Also so 18, 19, 20 wurde Vera wirklich attraktiv, dass auch die Zahlen wirklich deutlich gestiegen sind. Und ich glaube, da muss man der ganzen Sache durchaus so eine Entwicklungszeit geben, das eben jetzt vernünftig darzustellen. Sobald ich in Hessen die Möglichkeit habe, hier in die Vertragsverhandlungen einzusteigen, ich hoffe, dass ich dieses Jahr noch die Verhandlungen beende. Die sind im Moment sehr kräftezehrend auf beiden Seiten. Aber sobald die beendet ist, wäre das schon das nächste Projekt. Das habe ich auch mit den Vertragspartnern bereits schon angeteasert. Da ist Interesse dran. Aber es gibt neben den Einzelverträgen in Baden-Württemberg auch mittlerweile schon andere Kassen, die in Gesprächen durchaus Interesse zeigen. Also das ist ein Ball, der jetzt langsam erst ins Rollen kommt.
Aber das muss ja auch nicht von heute auf morgen umgesetzt werden. Es reicht ja aus, wenn man oder wenn unsere Hörerinnen und Hörer, die diesen Podcast hören, halt eben hier Anregungen finden, in welche Richtung sie vielleicht auch ihre Praxen zukünftig weiterentwickeln können oder in welche Richtung man auch planen kann, wenn man sich niederlassen möchte. Also ich glaube, das ist schon durchaus eine sehr attraktive Geschichte, an der wir auf jeden Fall dranbleiben.
Ja, aber Christian, du weißt, im deutschen Herzen schlagen zwei verschiedene Seelen. Oder in der deutschen Seele schlagen zwei verschiedene Herzen. Ich glaube, so rum.
Die eine. Das gucken wir nochmal nach. Heinrich Heine wahrscheinlich. Keine Ahnung.
Die eine.
Zwei Herzen das eine schlagen Herz. Ach in meiner Brust. Oder vielleicht kann jemand noch richtig. Goethe zitieren.
Und auf jeden Fall, das eine Herz hat die deutsche Gründlichkeit, mit der entsprechenden Behäbigkeit solche Projekte umzusetzen. Und das andere Herz ist die deutsche Ungeduld, dass solche Projekte endlich und möglichst schnell umgesetzt werden.
Ja, prima. Dann haben wir heute doch mal was über das Happy-Konzept erfahren. Das ist also ein neues Modell, das klassische Hausarztpraxen neu denkt und auch weiterentwickelt über interprofessionelle Teams, die dann die Patientenversorgung übernehmen. Das sind jetzt also alles keine Zukunftsvisionen mehr, sondern das sind Elemente, die auch in ersten Praxen bereits konkret umgesetzt werden. Und ob Happy jetzt auch für eure Praxis in Frage kommt, das hängt von vielen Faktoren ab, von den personellen Ressourcen, den technischen Möglichkeiten und auch von der Bereitschaft, sich auf neue Strukturen einzulassen und natürlich auch darauf, was dann konkret ausverhandelt wird, wie sich das Ganze für uns in den Praxen dann darstellt. Klar ist aber, die Herausforderungen in der hausärztlichen Versorgung, die bleiben. Ja, und Happy ist da bestimmt ein Ansatz, um da strukturiert und praxistauglich langfristig den Herausforderungen zu begegnen. Deshalb in diesem Sinne, das war das Arztgespräch mit Christian Köhler, Tino Sommerbrot und Marc Hanefeld. Und unser Thema war das Happy-Projekt, neue Wege für die hausärztliche Versorgung.
Wenn euch die Folge gefallen hat, freuen wir uns, wenn ihr sie teilt, wenn ihr sie positiv bewertet oder ihr unseren Podcast abonniert.
Auf unserer Webseite das-arztgespräch.de findet ihr die Shownotes zur Folge inklusive der zugehörigen Informationen und Quellenangaben sowie natürlich alle anderen Folgen unseres Podcasts.
Schön, dass ihr uns zugehört habt. Bis zum nächsten Mal.